Am 19. Februar 2020 hat ein 43-jähriger Rassist 10 Menschen getötet und sich selbst. Das Ganze hat stattgefunden in Hanau, wer sich noch daran erinnert. Und ich habe gesprochen mit Chetrin. Chetrin ist der große Bruder von Gökhan. Gökhan ist eins der Opfer in Hanau. Und wir haben drüber gesprochen.
Big FM Podcast. Deutschrap rasiert.
Mit Reese. Wir sind heute da mit Chetrin Gültekin. Chetrin ist der große Bruder von Gökhan Gültekin. Mhm. Der leider Gottes bei dem rassistischen Anschlag am 19. Februar 2020 in Hanau erschossen worden ist mit 8 weiteren Opfern.
Ja.
Und ja, wir haben ein Buch darüber geschrieben, was jetzt am 11.01.24 im großen Stil erscheinen wird. Mhm. Das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz in allen Buchläden. Wir werden auf Deutschland-Tour mit dem Buch gehen und eine ordentliche Welle gegen Rassismus machen. Mhm. Was ja uns alle und besonders die Gesellschaft hierzulande betrifft, immer mehr, nicht seit gestern, seit Jahrzehnten schon. Ja. Und das Schlimme ist, obwohl wir eine multikulturelle Gesellschaft haben, hört die Sache nicht auf. Ja. Und es betrifft einfach in jeglicher Hinsicht alles, was in deren Weltbild nicht passt. Ja. Ob es jetzt die Hautfarbe ist, ob du ein Kopftuch trägst, ob du türkisch bist, sonst woher kommst, egal was du machst, haben sie ein Problem damit. Und ja, wir haben auch ein Problem damit, aber wir sind quasi nicht nur am Rumheulen, sondern stellen uns dem Kampf aktiv dagegen und sind heute da, um das Ganze vorzustellen, freuen uns auf den Talk mit dir, gemeinsam mit dem großen Bruder Chetrin und gemeinsam auch mit dem Rapper SKN, der uns auch einen Soundtrack zum Buch gemacht hat. Also auch was die künstlerische Schiene angeht, wir bieten volles Programm.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Du hast mir alles, es ist sehr gut. Du könntest meinen Job eigentlich easy machen.
Ja, okay. So. Nicht die Absicht.
Aber ist völlig okay für mich.
Ja,
genau, ich nehme auch gerne jetzt eine Stunde frei.
Okay.
Gar kein Thema. So, nee, aber wir sitzen hier und genau das, was du gesagt hast, ist natürlich auch der Grund dafür. Es ist kein schöner Grund, aber es ist was gemacht werden muss. Ja. Glaube ich, kann man sagen. Deswegen können wir jetzt auch nicht mehr so politisch korrekt reden, sondern richtig.
Ja, ich freue mich.
Okay, war einer von euch dabei, als es damals passiert ist in Hanau? Ganz straight gefragt.
Nein, aber ich war unmittelbar nach dem Anschlag war ich dann vor Ort.
Mhm.
Aber bis ich da war, war schon alles abgeriegelt. Es gab
okay, also bis nach der Polizei praktisch.
Nach der Polizei angekommen.
Wie hast du davon überhaupt erfahren, als das passiert ist?
Ja, mein Sohn hat mich angerufen und dass etwas Schlimmes passiert ist und dass sein Onkel erschossen worden ist im Arena-Bar und dass ich schnell dahin kommen soll.
Okay.
Ich mache Platz und wie gesagt, 20 Minuten später war ich da, aber war schon alles zu.
Mhm. Also wie war es vor Ort, als du angekommen bist?
Ja, es gab so oder so kein Durchkommen. Die Polizei hat ja die Straße auch abgeriegelt. Ich musste letzte 200-300 Meter zu Fuß, weil es keine Durchdringen gab. Und ich habe schon von Weitem gesehen, diese ganze Lichter und so. Das erste Gedanke war, Hanau wird angegriffen.
Okay.
Das war mein erster Gedanke.
Ja.
Nichts mit Rassismus, sondern und weil auch Anrufe kamen, es wird auch in Heumarkt geschossen. Mhm. Ich dachte, die Terroristen greifen gerade Hanau an. Ja, und dann wurde dann schnell klar, dass es ein rechtsextremistischer Angriff war.
Okay, ja.
Ja, und dann war meine Mutter, mein Vater schon vor Ort. Ich habe die auf dem Boden heulen sehen. Und meine Mutter hat mich geschüttelt. Hat mich angeschrien, ich soll da rein und meine Bruder holen oder nach meinem Bruder sehen. Aber wie gesagt, legst du dich jetzt mit deiner Mutter an oder legst du dich jetzt mit einem Beamten an? Sie sagt, geh durch und Polizei sagt, stopp, nicht weiter. Ja, das war eine heikle Situation.
Mhm.
Ich hoffe, dass wir da wenigstens nicht keine falsche Bewegung oder was gemacht haben, sonst hätte es vielleicht auch schnell eskalieren können.
Weil, war das wirklich so, dass die Polizisten noch so auf Gas
Polizisten waren sowas von angespannt.
Ja.
So, also so habe ich Polizisten noch nie gesehen. Die hatten wirklich Todesangst.
Mhm.
Und die hatten, weil auch der Täter noch nicht ermittelt war oder noch nicht wussten, wo er sich jetzt treibt, haben die auch uns als mutmaßliche oder als Täter auch angesehen.
Okay.
Weil Täter hätte ja jeder sein können.
Ja, in dem Moment ja, war in ja noch nicht Moment, klar, ja, dass das so genau war. Ja.
Ja, das war eine sehr angespannte Situation, wenn ich heute zurückdenke. So eine Atmosphäre, Situation wünsche ich nicht mal meinen Feinden.
Mhm.
Es ist schrecklich. Und wenn du dann noch deine Eltern da bei dieser Eiseskälte siehst, noch mit Schlafanzüge auf dem Boden liegen, das hat mich fertig gemacht. Dieses Bild bekomme ich nicht mehr aus meinem Kopf.
Also war das dann wirklich, bist du angekommen? Ich meine, wie war das? War die komplett, die Straße war abgesperrt?
Ja.
Alles voll mit Polizei oder?
Richtig. Also da kam mit Auto nichts, mhm, ab 300 Meter. Und Leute konnten zu Fuß natürlich bis zum Tatort.
Ja.
Aber Kurt Schumacher an sich war komplett mit dieser rot-weißen Absperrband, mhm, komplett. Und da waren halt Polizisten am Absperrrand, haben darauf Acht gegeben, dass keiner versucht unten durch, ja, oder waren vielleicht 30, 40 Beamten da, die im Arena-Bar spurensicher, und das habe ich jetzt nicht gezählt, ja, aber ich habe gesehen, wie eine Beamte reinging und halbe Minute später rauskam und brechen musste. Er hat gekotzt.
Mhm.
Und da war es dann richtig ernst der Lage bewusst. Und spätestens, wo ich dann Willi Viorel in seinem Auto am Steuer, mhm, gesehen habe. In meinem Leben hatte ich so ein Bild nie real gesehen gehabt. Ich habe einen Toten schon vorher gesehen gehabt.
Ja.
Aber mit einem Kopfschuss, mit diesem leeren Blick am Steuer noch und wie das Blut dann sein Gesicht runtergelaufen ist, das war noch diese Zeit, bevor Polizei überhaupt kam, um den Auto abzudecken, mhm, damit die Passanten oder Schaulustige, wie man das so nennt, die damit nichts zu tun haben, auch da reinschauen sollten. Mhm. Aber ich habe es gesehen und da war mir dann in dem Moment erst richtig klar, was für ein Ausmaß es hier ist und dass meine Brüder spätestens da, wo ich Willi gesehen habe, eigentlich Hoffnungen weg waren, dass ich meinen Bruder lebend sehen werde.
Achso, du hast davor noch gar nicht gewusst, dass er auch verstorben ist, ne?
Nein. Okay. Erst Stunden später, gegen 6 Uhr morgens, haben wir dann alle Namen der Toten durch eine Polizei durchgelesen bekommen. Mhm. Und es waren 9 Namen. Und einer der Getöteten war dann mein... Und wir mussten auch leider feststellen, dass er dann fast dann bis spät abends am nächsten Tag, so wie er hingefallen ist, auch liegen geblieben wurde. Wegen Spurensicherung, ja, und so hin und her. Und ja, und dann wurde er mit Bestattungsfirma zum Gerichtsmedizin gefahren, um obduziert zu werden. Und da haben die noch 2 Tage gebraucht, bis mein Bruder dran war. Aber diese Totenfürsorgerecht, wie man das so nennt, wurde uns enthalten.
Okay.
Obwohl mein Bruder noch 2 Tage da lag, bis er dran war,
ja,
hätten die uns diese Möglichkeit eigentlich geben können, mich von meinem Bruder noch in einem Stück zu verabschieden. Und diese Information wurde auch nicht weitergegeben. Weil der Gerichtsmediziner im Untersuchungsausschuss zu Hanau, mhm, im Hessischen Landtag gesagt hat, Wunsch der Familien war ihm bewusst. Darum hat er Polizei Hanau angerufen. Polizei Hanau sollen die Familien bitte informieren, die sollen kommen.
Mhm.
Und nach 2-3 Tagen, wo die gesehen haben, keine Familie ist da oder erscheint, sind die davon ausgegangen, dass es vielleicht zu viel ist oder, ja, was. Und dass die irgendwann mal auch ihren Job machen. Also er gibt es Informationen weiter an Polizei,
mhm,
aber Polizei gibt diese Informationen nicht an Familien.
Ja.
Aber Gefährdenansprache, darum haben die uns erreicht, uns, mhm, angerufen, dass wir den Vater ja in Ruhe lassen sollen, aber ja keine Racheakt oder Dummheiten, mhm, machen soll. Aber eine deswegen habe ich ja gesagt, wir hoffen, dass eine unserer Forderungen war, dass es ein Informationsgremium gibt, der diese Leute dann lenkt, weil das lernst du nicht, ja, in Schule.
Ja, 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 natürlich nicht.
Und da damit es irgendwas gibt, wo man diese Opferangehörigen auffangen kann und lenken kann. Nach eins kommt zwei, drei, dass man weiß, wie man sich zu verhalten. Das hat alles gefehlt bei uns und bestimmt auch all die Jahrzehnte auch. Darum habe ich auch gesagt, heute verstehe ich, was Duisburg 1984 oder Mölln 93 für einen Schmerz, Leid ertragen oder durchmachen mussten. Jetzt spüre ich das auch selbst am eigenen Leib. Ich spiele den ganzen Film von Anfang an jetzt durch. Aber jemand, der noch keine Opferangehörige ist oder noch nie, kann sich das nicht vorstellen. Hanau war auch eine andere, andere Galaxie, weit weg von Mölln. Es passiert überall, aber nicht hier. Aber es ist direkt vor unserer Haustür passiert. Mhm. Und jeder, der denkt, Hanau ist weit weg, sollte sich nicht sicher fühlen. Es passiert auch in den eigenen vier Wänden, wenn man einen Molotow reinschmeißt. Und darum danke ich dir, weil ich ja auch gesagt habe, Rassismus ist Gift, betrifft den ganzen Gesellschaft, daher muss es auch gemeinsam von allen Seiten bekämpft werden.
Ja.
Und wie wir Buch im Bücherladen zur Verfügung stellen, haben wir auch einen Trailer gemacht zum Buch plus einen Soundtrack gemacht zum Buch. Ich habe, wenn ich mich irre, tut mich verbessern, aber ich habe bis heute nirgendwo ein Buch gesehen, der seinen eigenen Soundtrack hat.
Mhm.
Ich glaube, wir sind die Ersten. Und deswegen Buch, Buchladen und Soundtrack Big FM, dass man diesen Soundtrack vielleicht Möglichkeit gibt an viele Hörer. Ich meine, ihr habt Millionen von Hörern. Und, und wenn man diesen Sound, was dir, bin fest davon überzeugt, gefallen wird, auch viele, viele, viele Zuhörerinnen gefallen wird. Und danke auch hier in dem Sinne an SKN, der sich hingehockt hat, ein komplett Buch gelesen hat und von Seite 1 bis 304 wirklich inhaltlich alles in zwei Strophen reingepackt hat.
Ja.
Dafür auch nochmal ein Dankeschön an SKN.
Okay, jetzt habe ich noch mal eine Frage.
Bitte schön.
Ja, alles gut.
So, abgesehen davon. Ich meine, wir sind jetzt so weit gekommen, du sitzt hier, du hast dich... Ich meine, wann kam die Idee mit dem Buch? Dass du gesagt hast, okay, irgendwie müssen wir das zusammenpacken.
Also ich hatte Anfragen von ein paar wichtige Leute, sage ich mal, auch von einem Professor, Universität Dresden. Aber ich wollte, entweder ich schreibe ein Buch mit alle Facetten drum und dran oder ich muss nichts schönreden oder so formulieren, dass es am Ende nichts bringt. Und da kam 2021 Mutlu Kocak, er hat damals für Uni Nürnberg auch geschrieben und er hatte mit mir ein Interview machen wollen, um reinzuknüpfen in seinem Projekt. Und wir haben schnell bemerkt, dass es keine Sache ist, wo man mit einem Interview oder mit ein, zwei Seiten machen kann. Und sein Schreibstil auch von Mutlu Kocak und die Art, wie er war, hat mich dazu gebracht, diesen Weg mit Mutlu Kocak zu gehen. Weil ein Weg mit mir gehen ist wie durch Feuer laufen. Es war auch vor 19. Februar so, auch wo ich selbstständig war, als Speditionfirma tätig war und viele Leute um mich drum herum hatte. Ich will jetzt nicht sagen, so eine Art Leadership, sondern wenn ich etwas aus dem ganzen Herzen was machen will und wenn das um meinen Bruder geht, entweder es wird so gemacht, wie ich es will, oder wir fangen gar nicht an. Und er hat mir seine Versprechen gegeben, und ich weiß, was er für seine Versprechen auch geopfert hat. Wo man gehört hat, dass er dieses Buch schreibt, wurde er entlassen.
Dein Ernst?
Ja. Weil ich nachts um 2, 3, um 4 Uhr morgens ihn angerufen habe, habe gesagt, das muss man noch reinschreiben.
Ja.
Es hat keine Zeit bis jetzt um 10 Uhr mittags, sondern jetzt hat am Ende dazu gebracht, dass die Frau sich von ihm getrennt hat.
Okay.
Er ist jetzt auch getrennt. Also ich will nur damit sagen, dieses Buch hat viel Opfergabe genommen. Wir haben viel dafür geopfert. Und jeder, der irgendwas zu diesem Mann sagt, hat mich als Feind vor sich. Weil keiner hätte, nicht mal, hätte ich noch einen Bruder, wir waren zu zweit.
Ja.
Und hätte ich noch einen, und Gökhan wäre weg, ich hätte jetzt noch einen übrig, bin ich fest davon überzeugt, sogar er hätte diesen Werk nicht so hingekriegt, wie ich es wollte, wie Mutter es gemacht hat.
Mhm.
Und darum nochmal hier einen riesen Lob, Dankeschön an dich, dass du dein Wort gehalten hast, dass unsere Opfergabe nicht umsonst war. Und hoffe, dass, also wir haben das für die Gesellschaft, für Deutschland gemacht.
Mhm.
Und wir haben nichts gegen Deutschland gemacht. Wir wollen in Frieden hier leben, sonst nicht. Wenn du die Natur liebst, dann findest du sie doch überall schön.
Ja.
Oder sehen die Bäume in China, Venezuela anders aus? Nein.
So weit bin ich noch nicht gekommen.
Ich auch nicht, aber ich denke, die sind auch Grünblätter und so.
Palmen wäre ich schon dabei. Was wäre das anderes?
Ich würde vielleicht eventuell ein bisschen was zum Background sagen.
Ich wollte gerade dich noch 40 Fragen stellen.
Ja, sehr gerne.
Ich wollte dir gerade noch 40 Fragen stellen.
Du kannst auch gerne hinterfragen.
Okay, wir müssen noch mal ganz kurz zurückspulen, einfach nur, damit man es fassen kann. Also du, wie bist du auf die gekommen, das Buch zu schreiben? Wann hast du gesagt, okay, was war's, Chat? Vielleicht machen wir es, vielleicht nicht.
Ja, genau. Also ich selbst war schon immer aktiv in dem Bereich, ehrenamtlich viel, was so Zusammenleben angeht, gesellschaftliche Projekte, antirassistische Arbeit. Und ich möchte hierbei auch kurz auf die Historie eingehen. Rassismus ist ja nichts Neues in Deutschland. Ja, ich meine, wir sind alle hier geboren und aufgewachsen und wir kennen das. Das ist so ein Wegbegleiter seit Tag 1, egal ob es kulturell, religiös oder anderweitig bedingt ist. Und deswegen war ich schon immer im Thema und dadurch, dass ich aus Nürnberg noch komme obendrauf, es gibt ja den Fall NSU.
Ja.
Das ist ja der größte Skandal nach wie vor seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland. Und wir haben die meisten Opfer gehabt in Nürnberg. Und auch solche Fälle, wie dass viele Helfershelfer bis heutzutage noch nicht anbelangt worden sind, dass es nicht ausreichend Konsequenzen und alles gibt. Und dann hat ja wirklich jeder, der migrantischen Background hat, wirklich jeder, wenn er ehrlich ist, viele Geschichten, die er erzählen kann, was er schon erlebt hat.
Ja,
so was Rassismus anbelangt, ob es in der Schule war, ob es bei einem Behördengang war oder sonst wo oder Bemerkungen, wie auch immer. Und deswegen war ich schon immer dabei zu schreiben und mir hat es immer gefehlt, also auch was die Literatur angeht. Das heißt nicht, dass es noch nie ein Buch über Rassismus gab, das gab es schon, aber entweder hat hier was gefehlt, da was gefehlt.
Ich finde, es war halt immer realitätsfern. Also
viel.
Es war sehr sachlich von außen immer betrachtet und hey, das ist so und das sind die Ursprünge und bla bla. Was ja auch schön ist auf der anderen Seite.
Ja, klar.
Aber ich persönlich bin aber auch so, aber wenn ich ein Buch lese, ich will was Nahbares haben, wo ich mich mit auch ein bisschen identifizieren kann.
Richtig. Es muss halt authentisch sein, Reese, da hast du vollkommen recht und es muss real sein und mir hat es auch mal ein bisschen gefehlt. Und vor allem hat mir immer gefehlt, was so die Lebensgeschichten sind der Menschen. Also man hat zwar immer so in den Berichterstattungen so ein paar Zeilen oder Interview, 2-3 Minuten, aber die Leute haben ein ganzes Leben, was sie dann am Ende auf bestialische Art und Weise aufgeben müssen und nicht wollen. Ja, sie werden ja erschossen, angezündet etc. Und natürlich bin ich mit sowas aufgewachsen und historisch bedingt hat Deutschland sowieso einen besonderen Stellenwert aufgrund der Nazizeit, Hitler und Co. Und danach hat sich das ja weiter zugespitzt. Mhm. Ja, und dann wir insbesondere Türken wurden damals eingeladen als Gastarbeiter 1961. Und es hat ja dann nicht aufgehört, es ging ja immer weiter. Und besonders, also ich überspringe jetzt einfach ein paar Fälle, es sind leider zu viele. Und besonders nachdem die Mauer gefallen ist, ja, Ost-West, die ganzen Themen, hat sich das ja mega angekurbelt, dass dann ganz viele eklige Sachen passiert sind. Also ich denke jetzt an Mölln, ich denke an Solingen. Menschen wurden angezündet, umgebracht, da waren auch kleine Babys dabei und alle möglichen. Und dann hat sich das weiterhin angekurbelt. Und das Traurige ist, 2024, wir sitzen hier und wir müssen wieder über einen Anschlag sprechen, wo 9 junge Menschen umgebracht worden sind. Und wenn du natürlich mit diesen Emotionen aufwächst, wenn das einfach ein Thema zu Hause ist, bewegt ist und deswegen hatte ich mich seinerzeit dazu entschieden, was zu schreiben, was authentisch ist und nicht allgemein darüber zu sprechen, sondern mit den Leuten sprechen, die es betrifft. Und hatte halt eben angefangen, besonders mit NSU-Hinterbliebenen zu sprechen. Zum Beispiel auch mit einem Attila Özer, der den Nagelbombenanschlag in Köln in der Kolbstraße überlebt hat, aber leider Gottes vor wenigen Jahren an den Spätfolgen gestorben ist, weil er die Strapazen und alles nicht ertragen hat, Krebs dadurch bekommen hat und solche Geschichten. Ja, und dann ist leider der 19. Februar 2020 passiert und ich habe Chetin das erste Mal in den Medien gesehen. Also wirklich so diese Aggression, das Feuer, die Leidenschaft. Und dann dachte ich mir, das ist es, was ich suche. So. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Floskeln und nie wieder und morgen ist es wieder soweit. Ja. Nie wieder und morgen ist es soweit. Und nur Trauer und ein paar Wörter raushauen bringt halt nichts. Aber ich habe halt in ihm so das Feuer gesehen und vor allem einen, der sich keinem Blatt vor den Mund genommen hat und der halt 3 Schritte nach vorne gemacht hat in so einer schwierigen Situation, wo viele nicht reden wollen oder sich komplett zurückziehen oder mit ihrer eigenen Sache einfach nicht klarkommen. Hab ihn dann, um es kurz zu fassen, kontaktiert und wollte ihn ursprünglich nur einmal interviewen, quasi für mein Sammelband, nenne ich es jetzt mal. Und dann gehört natürlich viel Sympathie dazu, Empathie dazu, dass man sich öffnet. Und ich habe vor allem erfahren, dass Gökhan Gültekin auch, abgesehen von dem 19., eine ganz heftige Lebensgeschichte hat, die wirklich sehr bewegt. Können wir gerne später ein bisschen drauf eingehen. Fall. Und genau, so hat es dann entstanden, so ist es entstanden, das Ganze. Seit 3 Jahren sind wir jetzt dran und haben, indem ich Familie und Freunde mit einbezogen habe, indem wir uns alles wirklich vor Ort angesehen haben, Gökhans Leben rekonstruiert und auch die Tat und auch die ganzen Skandale. Und da ist ja eine Menge passiert, was auch durchs Land ging letztendlich. Genau. Und so ist eben das Buch Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland entstanden. Genau. Krass. Heftige Story.
Wie hast du es von außen so ein bisschen, ich meine, du standest ja zumindest emotional gesehen, zumindest ein bisschen außen vor.
Ja.
Dass das über einen Prozess jemand mitnimmt, ist natürlich klar. Aber wie hast du überhaupt die Tat wahrgenommen? Ich meine, es war ja ultraschnell in den Medien. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es an dem Abend sogar noch mitbekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir saßen mit ein paar Jungs und ich kenne verrückterweise auch die Bar in Hanau tatsächlich.
Ach so, okay.
Ja,
okay,
und das war dann, ja, wir waren da früher ab und zu mal, bevor wir in einem Club dort waren.
Ja.
Da habe ich gedacht, krass, Alter. Also krass beschreibt es nicht mal annähernd, aber ich habe gedacht, what the fuck?
Ja, das ist heftig. Also ich weiß ganz genau noch, wie es war. Klar, ich bin jetzt ganz anders verwickelt in die Geschichte, aber ich bin kein direkter Hinterbliebener wie Chetinabe, der große Bruder ist von Gökhan. Ich weiß ganz genau, ich war auch abends zu Hause und habe mitbekommen, also es sind Schüsse gefallen, alles drum und dran. Es ist wieder irgendwas Großes passiert.
Ja, genau.
So, ne?
Ja.
Das war so das erste Gefühl, so krass, was geht da ab so. Und dann weißt du ja, Reese, heutzutage hast du ja die Problematik mit dem Internet, dass halt gleich viel Bullshit rausgehauen wird und geteilt wird. Und dann wurden die ersten Falschmeldungen verbreitet mit Gesichtern von Menschen, unter anderem Bilder von seinem Sohn, der Gott sei Dank nichts damit zu tun hatte, in dem Sinne auch nicht verstorben ist. Und lauter solche Bilder und Falschmeldungen wurden geteilt und dann war halt immer die eklige Schiene, auch seitens vieler Journalisten, was wir nie vergessen werden, dass man da gleich auf diese Clan und Shisha auf so eine Thematik eingegangen ist. So. Und es muss so immer geben, dass du als Außenstehender auch erstmal keine Chance hast, in dem Sinne das zu glauben. So. Mhm. Weil du weißt ja nicht so, wir haben dann zwar ziemlich schnell bemerkt, so in der Nacht oder am nächsten Tag, alles klar, klarer Fall von einem rassistischen Anschlag. Ja. Die Anzeichen für mafiöse Gangsterstrukturen etc. fehlen hierbei. Mhm. Aber du hast halt erstmal gedacht, so, okay, es wurde einfach alles gesagt, von irgendwelchen Gang-Rivalitäten bis Mafia, bis Familienfäden und die ganze Reihe dieser Bullshit-Geschichten. Ziemlich schnell war es mir dann klar, als ich Momo gesehen habe. Und Momo war einer der Jugendlichen, die in der Bar waren. Der hat das Ganze auch überlebt, aber wurde auch angeschossen. Und wurde dann im Krankenhaus interviewt und hat erzählt, wie seine Freunde gestorben sind neben ihm und lauter solche Geschichten. Und es war so die erste Träne, die ich vergossen hatte, wo ich gemerkt habe, so, es reicht einfach, es hat schon immer gereicht, aber es ist wieder soweit. Ja?
Ja.
Es ist wieder passiert so. Und dann hat sich das ja nach und nach mit den ganzen Krisen entwickelt. So, ach, der ist gestorben, das ist passiert, es gibt ein Bekennerschreiben, alles drum und dran. Und so kann ich mich dran erinnern. Und dann hat es ja eine Welle gemacht durch das ganze Land. Natürlich auch eine andere Zeit im Vergleich zu den 90ern, ja. Ja, dass du Social Media hast, die Leute sprechen, sie machen Videos, ja, es wird extrem geteilt, alles drum und dran. So habe ich das erlebt und der erste größte Schock war, das will ich auch unbedingt noch kurz dazu erwähnen, war das mit dem Karneval zum Beispiel. Ne? Aber ich werde es nie vergessen und ich habe immer noch ganz eklige Gefühle in mir, wenn ich dran denke, dass nahezu, jetzt halt dich fest, nirgendwo in Deutschland Karneval abgesagt worden ist.
Ja.
Weißt du, wo ich mir auch gedacht habe, krass, es ist wieder so eine ganz große Sache passiert, ein Riesenskandal, was durchs ganze Land geht und die Leute haben feuchtfröhlich gefeiert. Wo ich mir dann ganz schön überlegt habe, also sogar bei den Toten wird diesbezüglich ein Klassenunterschied gemacht. Ich will jetzt nicht Leid vergleichen oder sagen, so, was wäre, wenn XYZ gestorben wäre. Es geht uns nie um Leid zu vergleichen. Aber wir sind uns sicher, dass das nicht überall so gemacht worden wäre.
Ja. Ja,
und ich war schockiert einfach. Also ich dachte zumindest so als Statement, als Gesellschaft, dass man da die erste Message setzt, indem man sagt so, hey, was für Karneval. Wir trauern als Land, wir canceln es. Aber ganz im Gegenteil, sage ich immer, während die eine Seite Blut gekotzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, war die andere Seite, und wir sprechen hierbei von Multimillionen, feuchtfröhlich am Feiern. Ja, und manche haben halt dann noch so halbherzige Statements abgegeben wie, wir machen jetzt erst recht Karneval, um ein Statement zu setzen.
Sorry, aber...
Und weißt du, so ein heuchlerischer Bullshit, was ist das? Da haben 9 Familien gravierendes erlebt, ihre Liebsten verloren und da hat es mir schon gefehlt und spätestens da wusste ich, okay, dieser Kampf wird härter als je zuvor, obwohl es zum x-ten Mal passiert ist. Hab mir das alles vor Ort erst angesehen, ohne ihn kennenzulernen. Dann irgendwann kontaktiert und dann haben wir die ganze Sache aufgebaut. Und er hat es ja auch kurz angesprochen. Es ist nicht nur schlimm, dass man seine Liebsten verliert, sondern auch jeder oder jede, dieses Thema irgendwo anfassen, die verbrennen sich auch. Also ich habe tatsächlich Probleme bekommen auf Arbeit. Zwischendurch, nach dem Feststand, dass wir es im großen Stil machen, war ich dann plötzlich raus. Und ich will jetzt nicht zu sehr auf meine privaten Angelegenheiten angehen, weil der Fokus auf Gökhan, Chetin und auf Hanau liegt. Aber ich will nur, dass den Leuten bewusst ist, dass das alles nicht ohne ist. Ja, dass man auch Drohungen bekommen kann. Dass man arbeitstechnisch Probleme bekommt, dass man die ganze Kette dann geht, logischerweise, dass es auch Probleme zu Hause macht und finanziell und mit Gericht und. Also es ist keineswegs so, ja, dass irgendwas passiert und wie es Chetin erwähnt hat, man eine gute Sache macht für die Gesellschaft und dafür auch noch zigfach bestraft wird, weil das will nicht jeder hören.
Das ist heftig. Chetin, was hast du als erstes gedacht, als, ich meine, dadurch, dass das alles passiert ist, das haben wir ja gerade schon gehört, aber du hast ihn dann kennengelernt und dann hast du gesagt, okay, jetzt schreiben wir ein Buch. Oder was war da, oder was für ein Gefühl hattest du eigentlich erstmal, vielleicht als du es erfahren hast und man ist sauer, man kann ja nicht sagen, ist egal, aber als du so wusstest, was passiert ist und vor allem, warum es passiert ist, dass es wirklich ein rassistisches Motiv war, man kann es ja nicht anders sagen, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es ist halt
richtig. Absolut.
Mit Hanau mussten wir leider vieles lernen. Wie zum Beispiel, es reicht nicht nur das Anschlag und das Versagen an sich selbst, sondern das Schlimmste ist, was danach alles passiert ist. Das hat uns kaputt gemacht. Ich meine, jeder kommt auf diese Welt, lebt, wird 70, 80, 100, wird krank, stirbt.
Ja.
Aber diese ganze Skandale, ich meine, du denkst, diese Größe, Fehlergröße war 10. Und je mehr du recherchierst, du siehst, das war nicht 10, sondern 100. Diese Art, diese Dimension, also diese Fehler, was wir uns am Anfang vorgestellt haben, kam raus, dass es viel krasser und viel schlimmer war.
Okay, ja.
Und dass wir jeden Tag einen neuen Skandal dazu bekommen haben. Wie Obduktion, wie Gewebeproben, wie SEK-Skandal. Und wieso gegen diese SEK ermittelt wurde. Ich meine, was für Chats da geschrieben wurden. Das hat uns natürlich richtig fertig gemacht, weil alles so offensichtlich ist. Und so sichtbar ist und trotzdem alles dafür getan wird, dass es also alles verleumden und alles versuchen zu vertuschen. Und da, wo es nicht mehr geht, da, wo es wirklich nicht mehr zu verhindern oder zu vertuschen geht, wird zugegeben. Und im Untersuchungsausschuss zu Hanau muss ich sagen, dieser Abschlussbericht ist über 600 Seiten. Alle Fehlpunkte, was wir gesagt haben, wurde am Ende des Tages bejaht. Die haben es zugegeben. Notruf haben wir gesagt, Skandal. Am Ende, die mussten zugeben, ja. Notausgang war zu, am Ende mussten die zugeben, ja, war zu. Aber trotzdem wird gegen den Barbetreiber nicht ermittelt.
Mhm.
Wir haben diesen Helikopter-Skandal herausgebracht. Am Ende wurde es zugegeben. Aber was ich damit sagen will, ist, alles, was wir gesagt haben, ist falsch gelaufen, ist belegt, ist bejaht. Aber am Ende des Tages bleibt Wahrheit nur Wahrheit.
Mhm. Okay.
Bringt weder Konsequenzen, noch Aufklärung, noch Gerechtigkeit.
Ja.
Und das verstehe ich nicht. Wieso gibt man diese Fehler nicht zu, wenn man sagt, es war ein Fehler? Wieso lernt man aus diesen Fehlern nicht?
Mhm.
Wieso zieht man keine politische Konsequenz, dass man wirklich sieht, diese 9 Kinder sind wirklich nicht umsonst gestorben.
Mhm.
Aber wenn wir keine Beweis vorliegen haben, dann verstehe ich das ja. Ist mein Pech oder mein unqualifiziert sein. Aber wir haben alles auf die Beine gestellt und sogar eine Ermittlungsagentur in London beauftragt.
Okay.
Und der alles für uns recherchiert hat. Und der Staatsanwalt, der diesen Anzeige wegen Notruf und wegen Notausgang eingestellt hat, hat dann im Untersuchungsausschuss gesagt, hätte er gewusst, dass die Familien so gründlich untersuchen,
mhm,
und sogar eine Ermittlungsagentur beauftragen, hätte er sich Zeit gelassen mit Einstellung des Verfahrens. Wie kannst du sowas sagen? Oder Hanau Deutschland nicht in der Lage, selbst kriminaltechnisch etwas zu ermitteln,
ja,
oder um Gerechtigkeit zu finden? Für was machst du dann Spurensicherung? Soll dann der Opfer eine Spurensicherung beauftragen, ob das Mord war oder ob ein Täter war? Das ist doch deine Arbeit. Und das hat alles gefehlt im Untersuchungsausschuss. Auch das Video, was wir in Ausstellung gezeigt haben. Der Präsident von Untersuchungsausschuss kommt zu unserer Ausstellung, sieht Beweisvideo und nachdem er das bei uns sieht, ruft er bei Generalbundesanwalt an, sagt, hier, du hast mir Ermittlungsakte geschickt, ich soll Untersuchungsausschuss machen und du hast mir diesen Video mit Helikopter total weggelassen. Ich habe das nicht. Woher hat Çetin das?
Ja.
Und erst nachdem er das bei uns gesehen hat, selbst nochmal beantragt hat, es bekommen. Wie willst du einen Untersuchungsausschuss machen, wenn die Beweismaterial dir vorenthalten wird? Also Ungerechtigkeit.
Çetin, du musst ganz kurz, also für die, die es nicht wissen,
ja,
mit dem Helikopterskandal, du musst ganz kurz erklären, was da denn los war, ohne zu viel zu verraten, was natürlich auch im Buch ist.
Also unmittelbar nach halbe Stunde nach der Anschlag kreist ein Helikopter über Kesselstadt,
mhm,
und man kann halbe Stunde lang hören, wie Pilot und Co-Pilot versuchen, unten mit Bodenpersonal zu kommunizieren. Und man hört alles. Die sagen, könnt ihr uns endlich die Adresse geben, wohin wir fliegen sollen?
Ja.
Warum sind wir hochgeschickt jetzt? Wir verbrauchen Kerosin. 2,5 Stunden kreisen die über Kesselstadt, Lamboy, Hanau, Steinheim, und wird nicht die Adresse des Halters gegeben, damit die das Haus überwachen, damit er keine Fluchtmöglichkeit hat oder bis SEK antrifft. Und deswegen haben wir auch in unserer Ausstellung diese ganze Fluglinie gekritzelt und alles grün gemacht. Und da, wo er zufällig, ohne dass er weiß, dass er richtig ist, auch am Täterhaus vorbeifliegt, haben wir gelb gemacht.
Mhm.
Und das ganze Plakat ist grün, nur ganz kurz gelb, weil er ungewollt auch da vorbeiflog.
Ja.
Das war zum Beispiel einer der Skandale, was herauskam mit dieser Helikoptervideo. Ich schicke dich nach Hamburg und du bist kurz vor Hamburg und sagst, ich bin fast da, was soll ich machen?
Keine Ahnung.
Stehst du einfach in Hamburg, ohne zu wissen, was du machen willst. Ärgerst du dich nicht,
Ja, natürlich.
Und die Pilot und Co-Pilot haben ja auch gesagt, was ist das für eine Scheiße? Totaler Müll, Katastrophe, Scheiße. Und das alles haben wir gehört und in Ausstellung den Menschen öffentlich gezeigt.
Kann sich hier jeder anschauen noch.
Also auch jetzt kann man, wenn man Forensic Architecture gibt, kann man diese Videos heute noch sehen im Internet. Obwohl wir das öffentlich gemacht haben, konnten manche über dieses Thema nicht aussagen, weil es Geheimdokument ist. Mhm. Was ist ein Geheimdokument? Ganze Welt hat das gesehen. Was ist da Geheimdokument? Ja. Und das Traurige ist, weil ich und meine Anwältin Seda Bascha Yildiz diesen Video überhaupt bekommen haben, hat Generalbundesanwalt bei mir und bei meiner Anwältin so einen Druck gemacht, wir sollen bitte sagen, von wem wir diesen Video bekommen haben, beziehungsweise für wie viel wir das abgekauft haben oder wer uns das... Da waren die richtig konsequent. Wir haben das richtig gespürt, Ries. Was für einen Druck die bei uns ausgeübt haben, damit die den Typen richtig die Ohren lang ziehen, richtig konsequent rangehen. Wie konntest du dieses Beweismaterial rausrücken? Mhm. Da haben wir diese, wenn die wollen eigentlich.
Ja, wenn die wollen, dann ja.
Dann können die richtig gründlich sein. Da hast du keine Ausweg, da musst du es machen. Und warum wird es nicht diese Intensivität bei Aufklärung gemacht? Nein, ruckzuck kommt da eine Art Ignoranz, Kälte oder man ist da nicht mehr so gründlich. Aber wir haben natürlich den Mann, der uns das gegeben hat, nicht Name genannt.
Ja.
Natürlich. Wir sind ja keine. Ne? Aber ich wollte nur damit sagen, wenn eigentlich gewollt ist, dann passiert auch was. Hm. Und deswegen sage ich auch immer wieder, Rassismus ist leider nicht nur vorhanden, es wird auch regelrecht gepflegt.
Ja.
Leider.
Also wir waren, haben ja gerade schon gequatscht von wegen Rassismus wird auch gepflegt. Chatrin, das musst du mir jetzt erklären. Wie wird Rassismus gepflegt in Deutschland? Oder allgemein, glaube ich. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man es nur auf Deutschland bezieht. Ich meine, Rassismus ist ja tatsächlich ein weltweites Problem.
Klar.
Ja, also natürlich, Rassismus ist ein weltweites Problem. Aber wenn ich jetzt die Historie von Deutschland mal sehe, wo er auch maßgeblich mit Hitler beteiligt war, hätte ich mir gewünscht, dass gerade Deutschland wegen seiner so eine Geschichte wirklich ein Musterland eigentlich hätte sein müssen für alle Länder, wie man eigentlich Rassismus wegschaffen kann. Wie man schafft, gerade nach Zweiten Weltkrieg zeigen, wie es eigentlich funktionieren könnte. Hat es leider nicht geschafft, weil 1945 schrie das Land nie wieder, aber 2023 wird mein Bruder durch diesen gleichen Ideologie getötet. Also Hitler, die Alliierten haben geschafft, dass Hitler am Ende Selbstmord begeht, ne? Dass Krieg gewonnen wird. Aber Hitler ist tot, Gauland ist da.
Ja.
Göring ist tot, Höcke ist da. Ja? Speer ist tot. Gauland ist da. Also es hat sich nichts geändert. Ideologie ist immer noch, es ist immer noch da und es wird gepflegt, weil keiner kann mir sagen, es ist etwas, was Deutschland nicht erledigen, bekämpfen kann. Das ist eine glatte Lüge.
Ja.
Alles, was Deutschland will, packt er sogar innerhalb 24 Stunden. Mhm. Ich meine, wenn du so ein, ich will nur das verstehen, wie AfD so stark sein kann, so Prozente gewinnen kann. Also das zeigt mir, dass die Leute nichts gelernt haben, was war, 1933 bis 1945, und dass die heute mit das, was war, noch gutes Gewissen haben. Weil hätte jemand ein schlechtes Gewissen, was passierte, würde alles dafür tun, dass sowas nie wieder passiert. Und wenn ein Land, ich meine, SEK-Skandal haben wir ja gesehen, diese rechtsextreme Chats, aber es wird nichts gemacht, weil es gilt als Satire.
Mhm.
Ich meine, natürlich gibt es darfst du Meinungsfreiheit haben, deine eigene Meinung haben. Aber es muss auch, zum Beispiel manche Begriffe sind ja nicht erlaubt. Ich habe jetzt diese einzelnen Begriffe nicht, aber wenn man das Geld oder irgendeine Machtname benutzt, ist verboten, weil es an Judentum sich zieht oder an Moslem, Islam zieht. Manche Begriffe sind verboten.
Ja.
Aber du darfst hier als AfD deine rechte Populismus weiter betreiben.
Mhm.
Warum geht man da nicht konsequent dran? Und solange es vorhanden ist, denke ich, kann es nur geben, wenn es gepflegt wird.
Mhm.
Ansonsten, wer kann sich gegen ein Land dagegen halten?
Ja, also ich,
keine eine Stunde.
Ja. Ja. Oh,
ich und glaub, eine Zeichen setzen müssen die. Wir haben ja gesehen, auch was mit Andersdenkende, sage ich mal, mhm. mit Deutsche, die sich stark machen für Migranten, wie Walter Lübcke. Auch die werden ja angegriffen.
Ja.
Und deswegen, spätestens bei Walter Lübcke, habe ich mir mehr erhofft, dass die sagen, nein, Rassismus tötet auch uns. Die haben nichts dagegen unternommen und halbe Jahr später starb mein Bruder durch Rassismus.
Hast du, oder ich meine, habt ihr vielleicht nicht das Gefühl, ich glaube, also abgesehen mal Politik
darf ich,
und Gesellschaft.
Darf ich nur mal natürlich. Kurz ein Beispiel, weil du gesagt hast,
klar.
gepflegt und so. Wir hatten am 14. Mai erstmals gesagt, dass Notruf nicht geht
mhm.
in Hanau. Das ist unterbesetzt, hat keine Weiterleitung. Und die haben alles dafür getan, das zu verheimlichen. Das kann nicht sein. Auch der Polizeichef von Hanau sagt, ihm war über so eine Sache nie was bewusst.
Mhm.
Und da kam ARD-Monitor und hat es aufgedeckt. Und es kam raus, dass über 20 Jahre dieses Notrufsystem unterbesetzt und keine Weiterleitsystem hatte. Und gerade der Polizeichef, der sagt, er wüsste von diesem Skandal nichts,
ja.
hat selbst zwei Anträge wegen Erneuerung gestellt. Und er kommt, belügt Untersuchungsausschuss als Zeuge.
Mhm.
Und spätestens nach Monitor, also unsere hessische Innenminister hat trotzdem ein Jahr lang dagegen gehalten, dass es nicht stimmen kann.
Mhm.
Und der hessische Innenminister Peter Beuth hat diesen vertriebenen Verein in Fulda, das ist Verein der Vertriebenen, also ich tue vorsichtig ausdrücken, Verein der Nazis,
mhm.
ja, hat er, obwohl dieser Skandal Notruf Hanau bekannt war, statt dieses Notrufsystem zu erneuern, hat er diese vertriebenen Verein der Vertriebenen in Fulda von Ehrensache, von Ehrenamt zu Chefsache gemacht.
Okay.
Also in hessischen Haushaltskasse fließen Steuergelder zu diesem Verein.
Mhm.
Aber Hanauer Notruf sei anscheinend nicht so wichtig, obwohl die auch mit Hanauer Bürgers Leben 20 Jahre aufs Spiel gesetzt haben.
Mhm.
Und trotzdem hat der Innenminister es nicht für nötig gehalten, auch nach dem Skandal des Notrufs etwas gegen Notruf zu machen. Stattdessen hat er diesen Verein der Vertrieben von Ehrenamt zu Chefamt gemacht. Wieso? Weil die Präsidentin dieser Verein der Vertriebenen Ex-CDU-Lehrerin ist
ja.
und das gute Freundin ist von Peter Beuth. Also in Hessen wird Vetternwirtschaft betrieben. Und nichts, also diese Steuergelder fließen nicht dahin, wo es wirklich auch, gebraucht ja. wird, sondern rechte Strukturen, damit wir weiter getötet werden.
Mhm. Ja, was machen wir jetzt?
Ja, wir haben viel zu tun. Ne? Wir haben viel vor uns. Ich meine, vielleicht, wenn ich da noch hinzufügen kann, dass die Leute es richtig verstehen. Also es ist ja schlimm genug, dass es passiert ist.
Mhm.
Das ist ja das eine. Und das kann man ja nicht immer zu 100% aufhalten. Wenn es passiert, passiert es. Aber das Schlimme ist, was wir auch zum Ausdruck bringen wollen, dass eine Sache passiert und die ganze Kette des Versagens, was nach und nach noch kommt,
ja.
das ist ja das Schlimme so. Also, dass es passiert, ist das eine. Das kann man eventuell oder ganz sicher nicht immer zu 100% blockieren.
Mhm.
Aber man kann sehr wohl was dafür tun, dass die Leute sinngemäß trauern können und den nötigen Respekt bekommen.
Ja.
und sei es in der Gesetzesgabe, sei es bei den Behörden, dementsprechend die Strukturen klarstellen und Rassismus keinerlei eine Chance geben, sodass es eben nicht nochmal passiert oder dass, wenn es passiert, dass man anderweitig vorangeht. Also man muss erstmal verstehen, dass wir kurz vor dem 4. Jahrestag sind und die ganzen Hinterbliebenen immer noch keine Chance bekommen haben zu trauern. Mhm. Also die sind noch lange nicht bei der Trauer angekommen. Die sind immer noch Privatermittler und übernehmen solche Arbeiten und Öffentlichkeitsarbeit, alles drum und dran. Und da geht es auch per se nicht darum, pauschal gegen Medien, pauschal gegen Politik, pauschal gegen die Polizei zu sein. Ganz im Gegenteil, jeder, der mitgezogen hat, seinen Teil dazu beigetragen hat, ist ja auch okay, ist ja auch korrekt. Und wir sind pauschal gegen nichts in dem Sinne. Aber es ist nun mal ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Und wir haben turbulente Fehlentwicklungen in Deutschland. Und es ist einfach unverständlich. In den meisten Großstädten haben wir inzwischen 50% ursprünglich oder später hinzugekommen. Migrationsanteil in manchen Städten auch über 50%. Und wir sind halt eine multikulturelle Gesellschaft. Ob die Leute es wollen oder nicht. Mhm. Wir müssen zusammenleben, ob die Leute es wollen oder nicht. Und es bedarf nämlich einigen klaren Regeln und dementsprechend auch Konsequenzen. Aber wir haben jetzt, wie so oft, auch zu Hanau nichts gesehen. Mhm. Was hätte der Täter denn noch machen sollen? Der hat es angekündigt, er hat geschrieben, er hat gedroht. Ohne dass er halt Datum und Uhrzeit genannt hat, war alles publik, also auch per Homepage so. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich AYZ in dem Sinne jetzt auf mein Instagram posten würde, würde man wahrscheinlich sehr schnell die Bude stürmen und es würde abgehen. Dafür gibt es einige Beispiele.
Absolut.
Bei Leuten, bei denen es schon passiert ist. Und er hat es alles angekündigt. Er hat von einer Säuberung in Deutschland gesprochen, dass man es machen muss, hat Ethnien definiert dafür und. Und es ist dann passiert. Und dann ging es ja auch noch weiter, dass die Leute es ins Lächerliche gezogen haben, dass Politiker bei Untersuchungsausschüssen gelacht haben, Zeitungen gelesen haben, in Facebook gescrollt sind, sind alles nachweisliche Dinge. Und ich mir halt frage, was alles passieren muss. Also um jetzt einfach mal einen Blick auf Amerika zum Beispiel zu werfen mit George Floyd oder auf Frankreich, was ja ein Nachbarland ist, da brennen wirklich die Straßen. Wir haben zwar eine sehr inaktive migrantische Community in Deutschland, auch einfach mal eine, um einfach mal eine Selbstkritik jetzt loszuwerden.
Absolut, ja.
Und die, die es machen, tun sich dann mit Literatur und Musik und künstlerischen Sachen ausdrücken, was gut ist. Wir befürworten keine Art von Gewalt. Aber was muss passieren, dass man gehört wird und dass sich diverse Dinge ändern. Also wollen wir auch wirklich französische Verhältnisse in Deutschland?
Ja.
Müssen die Straßen brennen? Soll es Schlachten geben? Möchte man diese Sachen fördern? Ist ein großes Fragezeichen.
Mhm. Es ist eine sehr gute Frage, vor allem wenn man halt von systematischem Rassismus spricht, weißt du, der halt am Kopf anfängt. Ich meine, gesellschaftlich ist es, habe ich immer das Gefühl, es ist schwierig, das zu machen, weil dazu sind wir einfach zu viele. Es ist faktisch so. Und das ist auch eine Sache, wo es anfängt, keine Ahnung. Es gibt die Theorie, ich meine, ihr wisst ja selber, dass das irgendwie von zu Hause kommt. Dann nimmst du es auf dem Elternhaus aus oder du nimmst es noch aus deinem Umfeld aus und so weiter und so fort. Und deswegen da irgendwie einen Punkt drauf zu setzen, ist, glaube ich, unglaublich. Nicht nur, glaube ich, es ist unmöglich eigentlich, das zu sagen. Aber deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Lösung wissen wir alle nicht. Das ist, glaube ich, das Kernproblem so, dass man irgendwie sagen kann, so, hey, wenn du jetzt härter bestrafst, ist das vielleicht die Lösung. Ist es nicht. Dann hast du natürlich auch, wo wir uns selber, glaube ich, an die Nase packen müssen, du hast natürlich auch Negativbeispiele. Ich meine, was vor ein paar Jahren war, als hier Innenstädte auseinandergenommen wurden, wo ich aber immer noch im Streit bin, ob es dann, muss es wirklich heißen, hey, das, die haben, was weiß ich, Migrationshintergrund ist noch das nette Wort. Wenn es dann schon spezifisch wird, dann bin ich schon wieder, dass ich ein bisschen pisst werde, weil damit stellst du Leute an Pranger. Wenn du jetzt sagst, hey, das waren, keine Ahnung, Leute mit arabischem Hintergrund oder libanesischem, wo ich mir denke, erstens mal müssen wir wirklich so special gerade sein. Es waren ein paar Kids, okay, Punkt, das reicht. Und im Umkehrschluss genauso. Also das ist ja wie so die Kernessenz. So, weißt du, nicht jeder Deutsche ist ein Nazi und nicht jeder von uns Ausländern ist irgendwie, macht krumme Deals. So.
Ja, klar, da hast du völlig recht. Also ich kann dazu hinzufügen, es gibt keinen Zaubertrank, der das alles löst. Und wir haben eine ganz große Problematik. Wir nennen es natürlich zu Recht immer den größten Virus der Menschheit namens Rassismus. Also ja. Das kann man nicht einfach so ändern oder an der Hand packen. Das geht weitaus über die Grenzen des Landes, völlig klar. Aber wir sind hier, müssen dementsprechend gucken. Mhm. Man kann sehr wohl strukturell dagegen vorangehen. Man kann viel mehr Arbeit in den Schulen auch leisten, Erinnerungsarbeit, dass auch Bücher wie unseres zur Pflichtlektüre werden, dass die Leute ein Auge darauf werfen, die ganze Sache mitnehmen und auch wie bei unserer Sache sowas sinngemäß pushen. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, dass wenn unser Buch wirklich erfolgreich wird und ein Statement setzt, dann hat es auch was zu sagen. Anstatt dessen, dass es nicht erfolgreich wird, nicht die Community bekommt, dieses Pushing bekommt, was es bekommen sollte, auch seitens der Medien und der Gesellschaft, ist halt wieder kontraproduktiv. Mhm. Ne? Und das sind halt zumindest Ansätze, wo man was machen kann im Rahmen des Gesetzes und sagen kann, okay, nie wieder, aber wir tun auch was dafür. Mhm. Weil ansonsten passiert es morgen hier, übermorgen da, wir haben immer wieder das gleiche Spiel, immer wieder passieren Respektlosigkeiten. Und ich hinterfrage nochmal bezüglich Konsequenzen. Was ist in Hanau passiert?
Ja.
Also wenn wir jetzt aus der Wirtschaft sprechen und du bist irgendwo ein Manager und verkackst irgendwas und machst negative Zahlen, dann ist die erste logische Konsequenz, dass du deinen Posten verlierst.
Mhm.
Ja, und die werden dir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, mach weiter.
Ja, ja.
Aber was ist denn mit der Politik? Also wir haben auch nach Hanau, wie bei den ganzen Fällen zuvor, weder bei Behörden noch in der Politik irgendwelche Leute gesehen, die gekündigt haben.
Mhm.
Oder die geschmissen worden sind. Ganz im Gegenteil, gab es noch Förderungen.
Ja.
Und wie willst du dir da nicht verarscht vorkommen?
Ja, safe.
Ja?
Also ich habe eine radikale Lösung. Und das ist jetzt ein Beispiel. Bei nächster rassistischer Anschlag muss Deutschland für Afrika, dritte Welt, 500 Millionen spenden, damit die saubere Trinkwasser trinken. Oder UNICEF oder dritte Welt, wo Menschen hungern in Afrika.
Mhm.
Ein Gesetz, der sagt, wenn ein Rassist, rassistischer Anschlag, wenn Opfer fallen, muss Land an Afrika, nicht an Familien, nicht an Opfer, nicht wie dass man denkt, jetzt reden die wieder über Geld.
Mhm.
Kein Cent an Opferangehörige, aber dafür 500 Millionen an Menschen, die keine Wasser oder Essen haben.
Ja.
Wenn so ein Gesetz kommt, wir reden nicht über Summe wie hoch, ich gebe nur ein Beispiel, dann bin ich fest davon überzeugt, dass sogar eine Deutsche mich von dieser Straßenseite auf die andere Seite begleiten wird, und sogar mich festhält, dass ich ja nicht hinfalle.
Mhm.
Weil wenn mir was passiert, dann muss Deutschland 500 Millionen dahin blechen.
Mhm.
Wenn wir über Thema Geld reden, dann passiert was in Deutschland. Das habe ich gemerkt.
Mhm.
Menschenleben, Menschenwürde, Fürsorgerecht, das sind alles keine Werte. Aber wenn du 1 Euro vom Finanzamt veruntreust, als Mörder bist du vielleicht nach 3 Jahren Restbewährung auf freiem Fuß, gute Führung. Aber wenn du 100 Euro Steuerhinterziehung gemacht hast, eiskalt bis 10 Jahre. Und wenn Thema Geld eine der wichtigsten Rollen spielt in diesem Land, und denke ich mal, wenn wir in die Tasche gehen, dann sagt Deutschland Stopp. Jetzt. Aber das ist zu viel. Erst dann, wenn das in die Tasche geht, denke ich mal, werden die was bewegen.
Mhm.
Aber ansonsten, was sind das? Das sind ja nur 9 Tote. Wir kennen ja Kommentare, warum nur 9, Tobias, wenn du noch 300 Munition im Rucksack hast. Ne?
Mhm.
Oder wie sein Vater, eigentliche Opfer ist mein Sohn. Diese Weltorganisation Geheime, der meinen Sohn getötet hat, bis er an meinen Sohn dran war, mussten 9 Menschen sterben. Er nennt unsere 9 Getötete als Kollateralschaden.
Mhm.
Solche Dinge haben wir zu. Und wir sollen ja seinen Vater in Ruhe lassen. Sein Vater hat den gleichen Gedankengut. Er geht Schulgebäude an Bruder von Ferhat Unvar, einer der Opfer, den sein Sohn getötet hat. Und er geht zu seinem jüngeren Kind, sagt, wir sehen uns 13.30 Uhr. Der Kind kann seitdem geht er nicht mehr in die Schule. Und was wird dagegen getan? Nichts.
Ja.
Aber wenn ich zum Beispiel Generalbundesanwalt schreibe, ich werde so viele Deutsche töten. Ich denke, keine halbe Stunde klopfen die bei mir. Will nur mal checken, wieso ich sowas schreibe. Und, und der schreibt Oktober 2019 schickt er diese Pamphlete an GBA und an Staatsanwaltschaft. 24-seitige Vernichtungsankündigung. Oktober 2019 schickt er und Staatsanwaltschaft Hanau hat ja diesen Stempel eingegangen. Die können das ja nicht sagen, wir haben es nicht bekommen. Mhm. Und trotzdem, gerade Oktober 2019, wo dieses Schreiben kommt, redet Frau Merkel in Halle, wo dieser Anschlag war, und sagt, sie wird alles Erdenkliche dafür tun, dass sowas nie wieder passiert. Gerade sagt sie diese Wörter und gerade diesen Moment ist Hanauer Anschlag in Planung. Mhm. Und diese ganze Schreiben gehen zu richtigen Adressen. Ich meine, früher hat man versteckt.
Ja.
Alles dafür gemacht, dass man nicht aufgedeckt wird, damit man das auch zu Ende bringen kann. Es war so, dass ich fast denke, als Opferangehörige schon, er hat Hilfeschreie gemacht. Mhm. Er hat selbst nicht in der Lage, vielleicht sich zu stoppen. Und er hat vielleicht gehofft, dass er aufgehalten wird, wenn er das schickt. Selbst nicht in der Lage sein oder vielleicht durch Druck seines Vaters einen Weg gesucht haben, um aufgehalten zu werden. Mhm. Natürlich, der Schwein hat meinen Bruder getötet. Aber wie dumm oder wie schlau muss man sein, dass man auch die richtige Schreiben zur richtigen Adresse schickt, um aufgehalten zu werden. Aber die haben weiter ihre Arbeit gemacht. Und unwichtig gesehen und sagen, haben vielleicht sogar gelacht, was ist das für eine Idiot, guck mal, was der schreibt hier, der tickt ja nicht.
Ja, ja.
Und du musst auch nur noch einfach klicken, dann siehst du, er hat zwei Waffen sogar zu Hause. Aber er hat nicht mal diesen Bedürfnis gehabt, zwei Beamten zu ihm nach Hause zu schicken, nur ins Gespräch zu kommen, wie was tickt der überhaupt?
Ja.
Das wurde nicht gemacht und dadurch wurde der Anschlag bewilligt. Ja. Auch das Gleiche mit Willi Viorel Paun. Er versucht, 5-mal 110 anzurufen. Er bringt 3 Menschen um. Und auf dem Weg zum Auto schießt er 8-mal auf Willis Auto. Und Willi verfolgt ihn bis zum Kurt-Schumacher-Platz, versucht 5-mal Notruf zu erreichen. Keiner geht dran. Und wir haben ja gesagt, nur bei Notrufskandal 110, darum hat der Vater des Willis gesagt, Mörder von meinem Kind ist Polizei. Notruf. Weil wäre Notruf gegangen und er hätte gesagt, der hat geschossen, der fährt vor mir, HU, KW, lalala. Ja. Was hätten die Polizisten ihm gesagt? Entweder er hat jetzt durchgegeben, die Beamten sind auf dem Weg, er soll definitiv Verfolgung entweder abbrechen oder einen bestimmten Sicherheitsabstand Minimum halten. Wir sind fest davon überzeugt, hätte er 110 erreicht, hätten wir in Hanau über 8 Opfer geredet und nicht über 9. Mhm. Willi ist geschenkt. Das hätte definitiv verhindert werden können. Und diese Ermittlungen hat der Staatsanwaltschaft, was ich eben gesagt habe, eingestellt, weil er gesagt hat, mit dem Argument, er war sich bewusst, in was für Gefahrenlage er sich begibt und hätte 110 durchgegangen und hätten wir ihn davon abgeraten, Verfolgung weiterzuführen, gehen wir davon aus, dass er auf uns nicht gehört hätte. Also, erstens will er damit sagen, auf Deutsch, er ist selbst für seinen Tod schuld.
Selber dumm, schuld, so dumm
das klingt, ja. Und zweitens, hätte er uns erreicht, hätten wir gesagt, okay, wir kommen, stoppen, du darfst nicht weiterfahren. Hätte er uns nicht geachtet und hätte trotzdem das gemacht, was er... Woher willst du das wissen? Er ist doch tot. Oder warum ruft er dich an, wenn er so oder so auf dich nicht hören wird? Mhm. Warum ruft er mich nicht an oder seinen Vater an? Er hat an diese Nummer geglaubt, Ries.
Ja.
Das ist das Traurige. Er hat an diese Nummer geglaubt. Und Notruf ging nicht, er ist tot.
Das hätte niemals einer gedacht auch, dass es möglich ist, in einem Land wie Deutschland mit der höchsten Erreichbarkeit, was den Notruf angeht. Ich habe mir das auch statistisch angesehen. Wir haben mit das Land, was die höchste Erreichbarkeit hat oder ganz vorne mit dabei. Und ich glaube wirklich niemand hat vor Hanau gedacht, dass du die 110 wählst, so nach dem Motto, stell dir vor, du rufst den Notruf und keiner geht dran.
Ja.
Der hat es dann mehrmals versucht, mehrmals versucht. Und wiederum das Traurige ist, dass es dann auch nicht zugegeben worden ist und dass der Vater von Willi das erst selbst hat entdecken müssen. Mhm. Nachdem er das Handy von seinem Sohn genommen hat und da mal ein bisschen gescrollt und geguckt hat, so, boah, krass, der hat mehrmals die Polizei den Notruf versucht zu erreichen und keine Chance.
Das ist Wahnsinn.
Das ist ja so, ja, es ist einfach Gänsehaut, weil es die letzte Situation ist, so, wenn man dann bedenkt, was alles passiert ist. Oder natürlich sind es im Nachhinein immer Theorien, aber theoretisch hätte ein Willi definitiv überlebt. Theoretisch hätte eventuell Gökhan und die restlichen Opfer, die dort in der Bar waren, auch überleben können, weil vielleicht wäre da gleich ein Streif hin, vielleicht hätten wir ihn auf dem Weg abgefangen und. Sind natürlich alles Theorien, die aber die Hinterbliebenen und Familien nicht in Ruhe schlafen lassen.
Ja? Wir wissen, dass deutsche Polizei in Afghanistan afghanische Polizisten ausbilden. Mhm. Deutsche Polizisten bilden in Irak irakische Polizisten aus. Und in seinem eigenen Land geht nicht mal Notruf. Mhm. Und die tun nichts dagegen. Wie ich eben, es gibt Wichtigeres als gerade Notruf, weil anscheinend Hanau leben keine Deutsche. Es leben doch auch Deutsche, wenn es jetzt ganz krass ausgedrückt wird. Ne? Also, aber jetzt ist es gemacht, Gott sei Dank. Und wir können sagen, unser einziges Erfolgserlebnis in den 4 Jahren war, dass wir das wenigstens so weit gebracht haben, dass man wenigstens 110 anruft und da geht einer dran. Das haben wir geschafft in diesem Land, Gott sei Dank.
Und auch das ging ja nicht ohne. Also auch dafür
und da haben wir auch viel dagegen gehalten, bis nach einem Jahr wirklich nicht mehr ging und der Blase aufgeplatzt wurde, auch durch ARD, wo dann wirklich dann alles offensichtlich, alles, was du jetzt sagst, wird dir selbst schaden. Da gibt man zu, dann sagt man, sind Menschen, überall wird Fehler gemacht und schon zu, aber damit diese Fehler nicht nochmal passiert, musst du doch jetzt daraus was lernen, oder nicht? Oder wenn du hier ein Loch siehst und du brichst dir dein Bein, würdest du morgen da wieder reinlaufen, wieder brechen, übermorgen wieder, dann nochmal? Bist du dumm oder was? Lauf doch außen rum, du weißt doch, da ist ein Loch. Und das mussten wir jedes Tag fast erleben. Und der Tod an sich ist leicht. Wallah, der Gökhan, zack, Kopf, Steckschuss und Herz. Eine hätte gelangt, alle beide sind tödlich. Weg. Wir sterben jeden Tag, Chris. Wir sterben jeden Tag. Statt uns aufzufangen, haben die alles dafür getan, damit wir noch mehr runtergezogen werden. Reicht nicht, dass mein Bruder getötet ist? Mussten wir noch wie Spielball, Ping-Pong hin und her geschmissen werden? Der macht das, der macht das, der macht das. Und keiner gibt's zu. Und die Leute, die uns noch eine auf den Deckel gaben, sind befördert. Sind jetzt nicht nur Polizeichef Hessen, sondern Polizeipräsident. Alle, die uns angegriffen haben oder gesagt haben, natürlich haben die jetzt Wut, Zorn und so. Deswegen erlauben wir auch, es ist menschlich, die mussten irgendwie raus. Aber das und das stimmt nicht. Mhm. Ja. Einfach so. Ja, das sind halt viele Skandale, ne, was passiert ist. Ja, und das Gleiche auch mit Notausgang. Kurze Zeit davor wollten Jungs von hinten raus eine kiffen und sehen, Notausgang ist zu und laufen durch den Vordereingang raus und kommen dann rein.
Natürlich eine Zigarette rauchen.
Zigarette, mit kiffen meine ich Zigarette.
Selbstverständlich, ich weiß. Ich kenne euch Hessen, ich weiß.
Ich nenne Zigarette rauchen, kiffen.
Ja.
Also nichts mit Joint oder so.
Nee, alles fein.
Und halbe Stunde später kommt ein Rassist und schießt. Würdest du nochmal zum Notausgang laufen, wenn du vor 10 Minuten warst, es war zu? Meinst du jetzt durch Glück, durch Gott, durch Engel ist jetzt offen oder was? Nein. Keiner der 8 Leute, die in Arena Bar waren, liefen zum Notausgang. Notausgang musst du dir eine kleine Nische vorstellen. Und die haben sich überall in Bar verteilt, der eine unter dem Theke, der eine unter dem Automaten-Ecke rein. Und er hat von 8 2 getötet, weil er mehrere Ziele zu angreifen hat. Hamza Kurtovic tot, Zeitnesser Hashemi tot. Momo und Peter verletzt, Momo und Zeit Idris verletzt. Und der Polizeichef, der als erstes in Arena Bar reinkommt, schreibt in seinem Polizeibericht, dass der Notausgang verschlossen sei. Ohne Hilfsmittel nicht zu öffnen. Was verstehst du unter Hilfsmittel? Ich verstehe Schlüssel oder Brecheisen.
Ja. Ja.
Genau. Und wenn du das als Polizist in deinem Polizeibericht hast, wieso tust du nicht durch dich, durch deinen Amtswege aus von alleine ermitteln, sondern wartest noch ein Jahr, bis wir deine Polizeiakte, Polizeibericht in unsere Ermittlungsakte Dezember sehen und dann sagen, hier, er hat es ja geschrieben, warum hat er nichts gemacht? Dass erst ermittelt wird, nachdem wir Anzeige gestellt haben. Wann fängt bei Polizei von sich aus alleine an, dass man von Amtswege aus alleine selbst ermittelt, ohne dass wir dir das sagen? Das ist doch dein Job. Und das Traurige ist, den Staatsanwaltschaft, weil er mit drei Argumente, nicht wie Notruf ein, sondern bei Notausgang hat er mit drei Argumente den Verfahren eingestellt. Erstens, es ist nicht sicher, ob das zu war, weil am nächsten Tag ging die Polizei, er hat sich dagegen, es ging auf, es war nur geklemmt. Zweitens, die hatten 9 Sekunden, um rauszulaufen, die hätten es zeitlich nicht geschafft. Und drittens, weil um nach Notausgang zu kommen, musst du erstmal um den Tisch herum. Das heißt, du musst 2 Schritte Richtung Täter laufen und umdrehen. Und diese 2 Meter Richtung Täter laufen hätte die so oder so abgeschreckt. Mit diesen 3 Argumenten Verfahren eingestellt. Und alle 3 Argumente haben wir mit unserer Recherche, mit unserer Ermittlungsagentur widerlegt. Und da hat er gesagt, er hätte er gewusst, dass die Familien so gründlich recherchieren, hätte er sich Zeit gelassen. Aber das Krasse ist, bevor wir das geredet haben, hat einer von Parlamentarier, ich weiß jetzt nicht, welche Partei das war, hat gefragt, stellt euch mal vor, Herr Staatsanwalt, die Jungs wären vorher nicht rausgegangen, eine geraucht.
Ja.
Und die wüssten nicht, Notausgang ist zu. Und stellt euch mal vor, alle 8 laufen Richtung Notausgang. Da sind die richtig in der Nische, in der Falle, Tür geht nicht auf. Und dann hat der Täter einen richtig einfachen Job. Er muss nicht überall Ziele suchen, von 8 nur 2 töten, sondern da wären alle 8 tot.
Ja.
Und da sagt er, da hätte er die Ermittlungen nicht eingehört. Da wüssten wir, dann wäre der Notausgang zu und dann hätten wir richtig ermittelt. Also ihm reichen nicht 2 Tote, sondern wären alle 8 direkt am Notausgang gestorben, dann ist ja klar, Notausgang war zu, alle sind verreckt da. Erst dann hätte er das so gemacht. Also mit solchen Argumenten musst du als Opferfamilie dir das anhören. Und diese Leute, die das aufklären sollen, während ich das höre, was der Staatsanwaltschaft zu mir, zu diesen Leuten sagt, sehe ich, der eine CDUler hat Kopfhörer, verfolgt gerade in Berlin, wie die Wahlergebnisse zwischen Merz und Dings laufen. Der eine liest Zeitung, der eine kaut Gummibärchen. Wie viel mal musste der Präsident des Untersuchungsausschusses den Politikern noch mal darauf hinweisen, für was die hier sitzen, was denen das Aufgabe ist. Und wir haben ja gesehen, schon von Tag 1, wie unser Abschlussbericht nach 2 Jahren aussehen wird. Und die haben uns nicht enttäuscht. Also deswegen fanden wir es wichtig und richtig, dass wir diese Menschen mit diesem Buch aufrütteln, was Rassismus eigentlich macht. Der Opfer an sich ist ja weg. Dass man ein bisschen respektvoller, ein bisschen verständnisvoller mit Menschen, die sowas durchmachen, damit die sich ein bisschen in uns hineinsetzen können, haben wir es richtig eiskalt. Wir schicken dir ein Exemplar, du wirst es lesen und ich will wirklich deine... Ich habe vieles geopfert in meinem Leben, weil ich nicht lügen kann und weil ich ein ehrlicher Mensch bin. Das hat mich viele, viele Hindernisse in meinem Leben. Ich kann nicht, eine Schnecke produziert Schleim, um sich fortzubewegen. Mhm. Es gibt leider Menschen, die tun das Gleiche.
Oh, der ist gut.
Der, muss ich mir der ist richtig gut.
Statement. Und ich deswegen habe ich mir gesagt, lieber verlieren.
Aber gerade.
Aber gerade.
Ja.
Und unser Buch von Buchstabe 1 bis zum letzten Punkt stehen wir gerade dazu jetzt. Wir haben sowas auf den Beine gestellt, auf die Beine gestellt, Reese. Viele sagen, natürlich, du hast es geschrieben, du kannst ja nicht sagen, ich habe ein scheiß Buch, du kaufst es nicht, ja, lest nicht. Natürlich muss ich das auch Werbung machen. Aber jeder soll glauben, das, was ich sage, spätestens übermorgen muss ich nichts mehr sagen. Buch wird alles dann selbst sagen. Und jeder, der wirklich als Mensch ein Herz trägt, nicht so, sondern wirklich ein Herz trägt als Mensch, wird jede einzelne Buchstabe in sich reinziehen, wenn er das liest. Mhm. Davon bin ich fest überzeugt, weil nichts hat mich bis heute, kein Werk hat mich in die Knie gezwungen, keine Macht dieser Welt, aber dieses Werk hat mich in die Knie gezogen. Ich bin weit, weit, weit über meine Grenzen gegangen. Meine Stolz, meine Ehre, meine alles in die Seite gelegt. Es geht um Gökhan. Mhm. Und deswegen bin ich stolz, dass ich das gemacht habe, obwohl ich mir viele Anfeindungen gemacht habe. Meine ganze Familie Gültekin ist gegen mich, wieso ich so ehrlich das geschrieben habe. Mhm. Wieso? Ich meine, wenn ich eine Passage weglasse, dann ist es keine Lüge.
Ja.
Hättest du doch diesen Abschnitt weggelassen, dann hättest du doch deinen toten Bruder einen Tick geschützt. Ich habe meinen Bruder nicht geschützt. Ich habe mich nicht geschützt. Ich habe mich so dermaßen schlecht geredet in diesem Buch, Ries. Der Gökhan war so ein Engel. Er war ein Mensch, der Menschen am Leben erhalten hat. Und ich kämpfe seit 3 Jahren wegen seiner Gerechtigkeit. Auch darum, das wird man lesen, weil ich kein richtiger Bruder war für ihn. Ich habe irgendwo in einem Kapitel ganz am Anfang auch stehen, das musste Kapitel 3 sein, jedes Mal, wenn er mich gebraucht hat, war ich nicht da. Und das ist das, was mich quält. Ich war keine richtige Abi für ihn.
Ja.
Ich tue mich selbst viel hinterfragen, wo habe ich diese Fehler gemacht. Und ich habe mich und auch mein Bruders Leben, wie er gelebt hat, so wie es war, ohne irgendetwas schön zu reden, so reingeschrieben, wie er gelebt hat.
Das ist halt sehr, sehr heftig. Und ich finde auch, dass die Leute sich einfach selbst davon ein Bild machen und sich überzeugen lassen sollen. Ich meine, das war auch eines der Gründe, wieso wir ein Buch daraus erschaffen haben. Weil du merkst jetzt auch im Gespräch, also wir könnten so nonstop stundenlang darüber sprechen,
Stunden machen.
Vollgas und die Skandale und alles, was passiert ist, hätten wir trotzdem nicht wiedergeben können, auch in einem 15-Stunden-Talk nicht. Ne? Deswegen haben wir gesagt, okay, wir halten das Ganze fest und das Ganze auch noch so eiskalt, erschütternd und ehrlich, wo ich ihm sehr dankbar bin, dass er dann zigfach über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und viel erzählt hat, was andere nicht erzählen würden. Was man auch respektieren muss, ja, weil sie halt nicht über die Leiche ihres Liebsten sprechen wollen. Aber auch da hat er bis ins Detail von der Leichenschau bis hin zur Obduktion, bis hin zu was macht es alles mit einem, weil es passiert ja was und es schockiert die meisten Menschen heute, morgen, übermorgen. Aber für diese Menschen geht es ja tagtäglich weiter. Und in diesem Buch wird man nicht nur autobiografisch erfahren, wer war Gökhan, wo hat er gelebt, wie ist er aufgewachsen, mit seiner krassen Lebensgeschichte, mit all seinen Ups und Downs und dann auch den 19. Februar wirklich mit allen Facetten und Details, ja, die uns auch teils großartige Probleme machen, weil man eben so ehrlich ist mit dem, was passiert ist. Und das Spannende ist auch, wie geht das Leben danach? Also was macht jetzt ein Chetin nach 4 Jahren? Wie ändert sich sein Alltag wirklich vom Mentalen her bis hin zum Körperlichen, welche Strapazen? Und deswegen behaupten wir, das unterstreiche ich jetzt, dass es die krasseste Schocktherapie gegen Rassismus in Deutschland sein wird, seitdem es Literatur in dieser Richtung gibt. Mhm. Aber sind da auch so frei, um zu zeigen, überzeugt euch selbst, sowas gab es noch nicht.
Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.